Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Theodor W. Adorno, Peter Tondi und Hans Meyer waren Lehrmeister für den Kulturhistoriker Wolfgang Schiefelbusch, der mit 81 Jahren in seiner Geburtsstadt Berlin gestorben ist. Ein Solitär, auch was seine berufliche Karriere angeht. Helmut Böttiger, war Schiefelbusch freiwillig sein Leben lang Privatgelehrter?
Letztlich schon. Er hat sich, glaube ich, dann entschieden, frei zu sein und nicht in dieser Beamtenuniversität zu bleiben. Und ich glaube, er hat einen Hinweis darauf gegeben, warum. Er saß nämlich bei Peter Sondi, dem berühmten Komparatisten an der FU Ende der 60er Jahre im Seminar. Den hat er bewundert. Der hat ihn auch sehr geprägt. Auch das vergleichende Literaturwissenschaft, das Vergleichende hat Schiefelbusch immer beibehalten. Aber Peter Sondi hat dann plötzlich mitten in seiner berühmten, skrupulösen, genauen Textarbeit ab und zu einfach angefangen, emphatisch Gedichte von Paul Celan und seinem Freund zu rezitieren in einem ganz alt-habsburgisch-pathetischen Ton. Und dieses plötzlich überraschend in eine ganz andere Richtung gehende, das hat Schiefelbusch wahnsinnig fasziniert und da war ihm die Universität als solche zu eng.
Ich folgere mal daraus, das war die Basis, auf der er Anfang der 80er Jahre sich mit Genussmitteln aller Art beschäftigte, aber auch mit dem Phänomen der künstlichen Beleuchtung. Und wie er auf seine Themen kam, das hat er mal so erklärt.
Allzu häufig ist es, dass so ein Motiv sich aus einem vorhandenen Gewimmel von Dingen, wie es ja in der Forschungsphase zu einem Projekt ist, herausbildet, aha, eine Art coup de foudre, sich hinein verlieben mit allen Molekülen und dann nach unverhältnismäßig viel bereits investierter Zeit und Arbeit zu merken, ich habe an sich genug von dieser Periode und von dieser Welt, in der ich mich gerade bewegt habe und möchte mal was ganz anderes machen.
Dürfte so 1977 auch seine Geschichte der Eisenbahnreise entstanden sein?
Ja, bestimmt. In den 70er Jahren, da lag so etwas wie sinnliche Anschauung eigentlich in der Luft nach dieser manifesten Politisierung. Nur an der Universität war dafür kein Raum. Also Schiefelbusch hat natürlich auch die Kapitalkurse besucht. Und er hat dann, das ist das Erste, was ich von ihm überhaupt gelesen habe, einen Aufsatz geschrieben, der hieß »Der Kaffee als bürgerliche Produktivkraft«. Und das scheint den Duktus der 68er aufzunehmen, führt aber in eine ganz andere, auch unerwartet sinnliche Richtung. Und das war ein genialer Gedanke. Im Mittelalter trank man Bier, um sich zu betäuben. Bier macht dann auch den Proletarier an der Maschine dumpf, plump und arbeitsam. Der Kaffee allerdings als bürgerliche Produktivkraft setzt dann die Energien des 18. Jahrhunderts, der Kaufmannsschicht, des Gewerbes in Gang. Und diese Querverbindungen hat Schiefelbusch immer sehr gern gemacht und es passte sehr gut in die 70er Jahre. Und die Geschichte der Eisenbahnreise ist ein ähnliches Phänomen, hat sich dem sinnlich angenähert. Was passierte am Anfang des 19. Jahrhunderts, als die Menschen plötzlich in einer Eisenbahn saßen? Die fuhren 30 Stundenkilometer. Aber für die Menschen war das ein immenser Schock. Das lässt sich in Dokumenten nachlesen. Die haben gedacht, sie werden verrückt. Es war viel zu schnell. Sie sahen die Landschaft an sich vorbeiziehen. Ihnen wurde schwindlig. Die Ärzte haben gesagt, der Unterdruck ist ganz schädlich. Und man hat halt diese ganzen Eisenbahnbepolsterungen erfunden, um den mechanischen Druck ein bisschen zu dämpfen. Und das schildert Schiefelbusch wirklich sehr sinnlich, anschaulich. Und er hat dadurch ein Metier von Kulturgeschichte in Deutschland eingeführt, wo er wirklich der Avantgardist, der Vorreiter war. Es wäre schön, wenn es mehr davon gäbe.
Also diese unorthodoxe Art wurde in der Mehrheit des Publikums als avantgardistisch, nicht aber als skurril empfunden.
Diese Geschichte der Eisenbahnreise war sogar ein Bestseller. Also das war etwas, wonach man sich sehnte. Das war natürlich eine sehr diskurslastige Zeit. Gerade nach 68 musste man sich von den politischen Begrifflichkeiten erst freischwimmen. Und so eine sehr gebildete, sehr gelehrte, sehr wissende Darstellung, die aber gleichzeitig mit sinnlicher Anschauung durchdrängt war und die auch Spaß am Denken vermittelte. Ich glaube, das war das Entscheidende. Das Denken auch Spaß machen kann. Das war damals wirklich etwas Neues und sehr Produktives.
2003 veröffentlichte er die Kultur der Niederlage über den amerikanischen Süden 1865, Frankreich 1871 und Deutschland 1918. Über die Resonanz damals war er dann enttäuscht.
Was mich wunderte an diesem Niederlagenbuch, von dem ich nun wirklich annahm, dass ich wie selten vorher sorgfältig vorgegangen bin und vielleicht Assoziationen da waren, aber nicht unbegründete, dass da die Rezeption sich bewegte zwischen ganz wenig Enthusiasmus, 90% so lauwarmem, positivem, das ist ja ganz interessant, und etwas mehr als der Enthusiasmus eine fast hasserfüllte Ablehnung und Verurteilung. Das hat mich überrascht, das war was Neues.
Hatte er sich da verhoben oder war das ein Thema, das nicht zu seinem Image, zu seinen vorherigen Arbeiten passte?
Das hat etwas mit dem Wissenschaftsbetrieb in Deutschland zu tun. Er ging ja Anfang der 70er Jahre in die USA. Das ist eine ganz spezifische Geschichte, warum er dahin ging. Und mit dem Universitätsbetrieb in der Bundesrepublik hatte er große Schwierigkeiten. Er hat immer von Stipendien seine Bücher geschrieben, immer mit Projektmitteln. Er hat sich nie in diesen Beamtenapparat der Wissenschaft hineinbegeben. Und da hat er, glaube ich, auch so ein bisschen auch Neid geweckt bei den installierten Wissenschaftlern durch seine Freigeistigkeit. Das war über das Frankfurt, das intellektuelle Frankfurt der 20er Jahre, das hieß Intellektuellendämmerung. Und da schreibt er schon im zweiten, dritten Satz, dass er einige Porträts, einige Bestandsaufnahmen, Momentaufnahmen aus den 20er Jahren in Frankfurt macht. Und dann schreibt er, Begründungen, weshalb diese und nicht andere Fälle werden nicht gegeben. Da schreibt er lapidar im dritten Satz, also vermeintlich vollkommen unwissenschaftlich und eigentlich eine Provokation für die kleinen Ameisen, die da jegliche Fußnoten an jeden Zusammenhang zusammentragen müssen. Aber das zeugt auch von einer großen Souveränität, weil wenn man das Buch gelesen hat, ist es vollkommen klar, warum er diese Fälle gewählt hat, die er gewählt hat. Es ist also sinnlich nachprüfbar, warum er so etwas tut.
Ein halbes Jahrhundert ist er zwischen New York und West-Berlin, respektive Berlin, hin und her gependelt. Hier ist er nun auch gestorben. War er ein Mensch, der beim Denken reiste oder auch das tatsächliche Reisen brauchte?
Also der Abstand zwischen Berlin und New York scheint ihm sehr wichtig gewesen zu sein. Und das ist auch ein ganz anderes Lebensgefühl offenkundig gewesen. Er beschreibt einmal, was in New York für ihn am Anfang das absolut Spektakulärste war. Das war nämlich, wie in den USA die Universitätsbibliotheken ausgestattet sind. Er beschreibt die Bibliotheken, die Wissenschaftsbibliotheken in den USA als reines Paradies, diese Großzügigkeit, diese Freizügigkeit. Es wird einem alles beschafft, man kommt überall hin, man kriegt sofort das gewünschte Buch und die Räume sind groß, luxuriös. Er spricht sogar von den Toiletten, von den Sanitärräumen, von den ganzen Bequemlichkeiten. Das, der Raum, der Platz, die Weite, das hat ihn enorm fasziniert. Ganz konkret räumlich mit den Bibliotheken, aber auch so von der Möglichkeit des Denkens. Und New York ist ja die Schnittstelle zwischen dem alten Europa und den doch sehr fremden USA. New York liegt genau dazwischen. Das war für ihn so eine Schlüsselposition.
Helmut Böttiger über den Kulturhistoriker Wolfgang Schiefelbusch, der mit 81 Jahren gestorben ist.